Hallo und herzlich willkommen zur 129. Folge des Podcasts Agatha's Memories. Mein Name ist Manuel Kronast und ich habe diesen Podcast der erfolgreichsten Schriftstellerin aller Zeiten gewidmet, Agatha Christie. Ich lese ihre Werke und stelle sie hier in weitgehend chronologischer Reihenfolge vor. In dieser Folge, also in der 129., befinden wir uns im Jahr 1933 und begegnen dort zum vorerst letzten Mal Mr. Parker Pyne, den fünften und letzten Seriendetektiv von Agatha Christie. Mr. Pyne versucht nach wie vor Urlaub zu machen, denn auf der bisherigen Reise durch den Nahen und Mittleren Osten und natürlich auch in dieser Folge wird er immer wieder in rätselhafte Ereignisse verwickelt und muss sich tatsächlich als Detektiv betätigen. Das ist für ihn sehr ärgerlich, sollte ihn aber nicht überraschen. Er hat nämlich nach seinem Ruhestand, er war Statistiker im öffentlichen Dienst, eine Agentur gegründet, um Menschen glücklich zu machen. In der Times inseriert er das folgendermaßen: Are you happy? If not, consult Mr. Parker Pyne, 17 Richmond Street. Sind Sie glücklich? Wenn nicht, dann ziehen Sie Mr. Parker Pyne zu Rate, Richmond Street 17. Diese Zeitungsanzeige spielt eigentlich in jeder Kurzgeschichte eine Rolle. An irgendeiner Stelle wird sie erwähnt, dass Menschen offenbar dieses kurze Inserat in Massen lesen und in Massen auch ernst nehmen. Und dann kommen sie zu ihm, die unglücklichen Menschen, viele davon. Und Mr. Pyne hilft ihnen mit dem Einsatz beträchtlicher finanzieller Mittel, mit interessanten Nebenwirkungen und mindestens einmal mit moralisch sehr fragwürdigen Methoden. Und dann wundert er sich, dass auch im Urlaub die Probleme zu ihm kommen. Anders als in den ersten Geschichten allerdings als kleinere oder größere Verbrechen, zweimal sogar als Mord. Als wollte Agatha Christie ihre späteste Serienfigur kriminalistisch domestizieren. In dieser Geschichte, The Oracle at Delphi, befindet sich Parker Pyne außerdem wieder einmal auf Agatha Christies Spuren, wie eigentlich in fast allen Geschichten dieser zweiten Staffel von Parker Pyne Geschichten, 6 Geschichten, veröffentlicht im Jahr 1933. Also Agatha Christies Spuren. Auf ihrer Hochzeitsreise 1930 machen Agatha und Max gemeinsam eine längere Station in Griechenland. Und dabei besuchen sie auch Delphi. Das ist Agatha sehr wichtig und außerdem ist es eine Entschädigung für Versäumtes. Als Max sie nämlich im Frühjahr 1930, die beiden kennen sich erst ganz kurz, von der Ausgrabung in Ur in Richtung England begleitet, ist auch ein kurzer Aufenthalt in Delphi geplant. Aber daraus wird nichts. Agatha erfährt, dass ihre Tochter schwer erkrankt ist und sie reist frühzeitig zurück, allerdings auch dabei begleitet von Max. Kurze Zeit später hält er um ihre Hand an, sie schwankt lange, willigt schließlich ein und Max organisiert im Rahmen der Hochzeitsreise einen Abstecher zum Orakel von Delphi. Die Hochzeitsreise ist nicht nur erholsam. 14 Stunden auf dem Rücken eines Maultiers bringen die Ehe, wie Agatha Christie später in ihrer Autobiografie scherzhaft schreibt, an den Rand der Auflösung. Aber Delphi ist ein Highlight, wie sie es ausdrückt. Die beeindruckenden Ruinen, die uralte Geschichte, die hier greifbar wird und auch die Tatsache, dass das damals noch ein Geheimtipp war und noch nicht von Touristen überlaufen, all das beeindrucken Agatha und Max sehr. Sie streifen durch den Ort und nur halb im Scherz suchen sie dort nach Plätzen, wo sie später ein gemeinsames Haus bauen wollen. Und Agatha berichtet, dass sie da nicht nur einen, sondern mehrere Plätze finden. Ich habe ja auch schon mehrmals gesagt, dass Agatha Christie eine leidenschaftliche Häusersammlerin ist. Und das beschränkt sich zwar tatsächlich auf England, aber das ist ja nicht zwangsläufig. Insofern hat sie das vielleicht wirklich auch ein bisschen ernst gemeint. Aber viel später kommt sie dann zurück und mehrere Jahrzehnte danach und die Touristenströme mit allem, was sie an Lärm mit sich bringen, die führen dann doch dazu, dass Agatha Christie froh ist, damals diesen Plan nicht in die Tat umgesetzt zu haben. Nun zur Geschichte. The Oracle at Delphi. In dieser Geschichte sind Mrs. Willard Peters, eine reiche Amerikanerin, und ihr Sohn Willard sind auch unterwegs in Griechenland und kommen auch nach Delphi als Touristen in die legendäre Stadt zum Orakel. Die Oracle at Delphi, diese Kurzgeschichte, erscheint zuerst im April 1933 in den Vereinigten Staaten im Cosmopolitan und im Juli dann auch im Vereinigten Königreich. Es ist die letzte der Geschichten, die 1934 im Sammelband Parker Pyne Investigates zusammengefasst werden. Und die Geschichte beschließt auch den kleinen Zyklus von Urlaubsgeschichten des gemütlichen und scharfsinnigen Ex-Statistikers. Wie immer werde ich bei der Besprechung des Sammelbandes alle 12 Geschichten im Zusammenhang besprechen, auch wenn der Zusammenhang hier nur sehr lose ist. Hier an dieser Stelle nur das Fazit, dass ich jede dieser 12 Geschichten sehr genossen habe. Sie sind auf der einen Seite, anders als die meisten der übrigen Geschichten, Agatha Christie's vor allem die ersten 6, die zweiten 6 sind, die beziehen ihren Charme vor allem aus dem exotischen Setting, und ansonsten sind es doch ja mehr oder weniger konventionelle Detektivgeschichten mit der einen oder anderen Ausnahme. Aber wie auch immer, das Anderssein, worin es auch immer besteht, wird sehr gut umgesetzt. Interessante Charaktere begegnen uns, die Dialoge sind wie immer bei Agatha Christie knapp und elegant und die Lösungen überraschend und ab und zu kann man sogar mitraten. Nun aber in aller Kürze zu dieser Geschichte selbst. Es ist eine leicht haarsträubende Kidnapping-Story und es geht wieder mal um eine wertvolle Juwelenhalskette, Diamantenhalskette, natürlich wieder einmal ein Juwelenraub. Betroffen ist Mrs. Willard J. Peters, eine reiche amerikanische Witwe, die anders als Parker Pyne, Agatha Christie und Max Mallowan nicht freiwillig in Griechenland ist, sondern sich da mehr oder weniger hingequält hat und sich dort auch nicht wohlfühlt. Agatha Christie beschreibt das so in den ersten Absätzen ihrer Geschichte. Mrs. Willard J. Peters did not really care for Greece. And of Delphi, she had in her secret heart no opinion at all. Mrs. Peters' spiritual homes were Paris, London, and the Riviera. She was a woman who enjoyed hotel life, but her idea of a hotel bedroom was a soft pile carpet, a luxurious bed, a profusion of different arrangements of electric light, including a shaded bedside lamp, plenty of hot and cold water, and a telephone beside the bed, by means of which you could order tea, meals, mineral waters, cocktails, and speak to your friends. In the hotel at Delphi, there were none of these things. There was a marvelous view from the windows. The bed was clean, and so was the whitewashed room. There was a chair, a washstand, and a chest of drawers. Baths took place by arrangement and were occasionally disappointing as regarded hot water. It would, she supposed, be nice to say that you had been to Delphi, and Mrs. Peters had tried hard to take an interest in ancient Greece, but she found it difficult. Their statuary seemed so unfinished, so lacking in heads and arms and legs. Secretly, she much preferred the handsome marble angel, complete with wings, which was erected on the late Mr. Willard Peters' tomb. Mrs. Willard J. Peters interessierte sich nicht wirklich für Griechenland, und von Delphi hatte sie tief in ihrem Herzen überhaupt keine Meinung. Mrs. Peters geistige Heimat waren Paris, London und die Riviera. Sie war eine Frau, die das Hotelleben genoss. Aber ihre Vorstellung von einem Hotelzimmer bestand in einem weichflorigen Teppich, einem luxuriösen Bett, einer Fülle unterschiedlicher Anordnungen elektrischen Lichts, einschließlich einer gedämpften Nachttischlampe, reichlich heißem und kaltem Wasser und einem Telefon neben dem Bett, mit dessen Hilfe man Tee, Mahlzeiten, Mineralwässer und Cocktails bestellen und mit seinen Freundinnen sprechen konnte. In dem Hotel in Delphi gab es nichts von alledem. Die Fenster boten eine wunderbare Aussicht, das Bett war sauber und das weiß getünchte Zimmer auch. Es gab einen Stuhl, ein Waschbecken und eine Kommode. Die Bäder fanden nach Vorbestellung statt und waren gelegentlich enttäuschend, was das heiße Wasser anging. Es ist sicher schön zu sagen, dass man in Delphi gewesen ist, dachte sie, und Mrs. Peters hatte sich ernsthaft bemüht, ihr Interesse für das antike Griechenland zu wecken, aber sie fand das ein schweres Unterfangen. Die Statuen wirkten so unfertig, so bedürftig an Köpfen, Armen und Beinen. Insgeheim zog sie den schönen Marmorengel vor, der, komplett mit Flügeln, aufgerichtet war auf dem Grabmal des verstorbenen Mr. Willard Peters. Ich finde, es hat was, wie Agatha Christie ihre eigenen sehr positiven Erinnerungen humorvoll umstülpt und den Ort mit den Augen einer reichen, wenig intellektuellen und etwas genusssüchtigen Frau mittleren Alters sieht. Naja, mittleren Alters ist ungefähr das Alter von Agatha Christie zu dieser Zeit. Mrs. Peters ist ein leicht eindimensionaler, deshalb aber nicht weniger realistischer Charakter. Hier haben wir eine reiche Frau vor uns, anders als in anderen Geschichten mit Parker Pyne, die kein Problem damit hat, viel Geld zu haben und es auszugeben, die aber vor allem beseelt ist von einer bedingungslosen Liebe für ihren Sohn, der so ganz anders ist, der intellektuell ist, der Geschmack hat an antiker Geschichte, der belesen ist, so ein Geschichtsnerd mit Brille. Also insofern eigentlich gar nicht das, was in Mrs. Peters Welt passt, aber sie liebt ihn. Und sie liebt ihn, obwohl sie ihn nicht versteht und ihre Lebensstile Welten auseinander sind, und es ist an keiner Stelle zu erkennen, dass sie ihn irgendwie gängelt. Sie kann seiner Begeisterung für antike Kunst nicht abgewinnen. Wahrscheinlich ist fast jeder andere Aspekt seines Lebensentwurfs ihr ebenso fremd, und trotzdem fährt sie mit, ermöglicht ihm alles und tut sogar so, als ob ihr das gefällt, was ihm auch gefällt. Diese Mutter-Sohn-Beziehung wird in dieser Kurzgeschichte nur gestreift. Wir haben zu wenig Stoff, um sie wirklich zu beurteilen, aber sie ist gar nicht von der Stange, finde ich. Mrs. Peters nun muss miterleben, wie ausgerechnet ihr geliebter Sohn gekidnappt wird. Sie bekommt eine krude Erpresserbotschaft, 10.000 Pfund soll sie für seine Freilassung bezahlen. Das wären 2017 ungefähr 570.000 Euro gewesen. Ein kurzer Exkurs dazu, wie ich darauf komme. Die britischen National Archives betreiben eine kleine, aber feine Website. Auf dieser Website kann man einen beliebigen Betrag, also einen Pfundbetrag eingeben für ein Jahr ab 1270. Das machen die da in 5-Jahres-Schritten, also in dem Fall bis dann 1935. Da kann man dann den Betrag eingeben, also zum Beispiel 10.000 Pfund, und dann bekommt man ausgeworfen, wie viel Pfund das im Jahr 2017 gewesen sind. Und dann kann man noch den Umrechnungskurs zum Euro in diesem Jahr nehmen, und dann kommt man halt auf eine Summe von 570.000 Euro. Fast noch interessanter finde ich die Aufstellung auf der Homepage, was man von dieser Summe im entsprechenden Jahr hätte kaufen können. Also von 10.000 Pfund hätte man 1935 39 Pferde und 138 Kühe kaufen können. Und ein durchschnittlicher Facharbeiter hätte dafür 7.042 Tage arbeiten müssen, also fast 20 Jahre. Also eigentlich eine Menge Geld, und die Menge an sich ist nicht das Problem. Mrs. Willard Peters hätte das Geld, keine Frage. Aber sie kommt da eben mal in Griechenland, irgendwo in der Ödnis, nicht mal innerhalb von wenigen Tagen dran. Und so reduzieren die verständnisvollen Entführer den Preis auf eine Diamantenhalskette, von der sie wissen, dass Mrs. Peters sie besitzt. Eine sehr wertvolle Diamantenhalskette. Sie hat ihren Mann einst $100.000 gekostet. Auch da kann man im Internet recherchieren. Das wären 2024 ungefähr 220.000 Euro. Also auch nicht wirklich wenig. Die Drohung bleibt die gleiche. Wenn die Halskette am nächsten Tag nicht am angegebenen Ort ist, dann werden ihrem Sohn die Ohren abgeschnitten, und wenn dann auch nichts kommt, dann wird der Sohn halt umgebracht. Und das gleiche gilt natürlich dafür, wenn die Polizei eingeschaltet wird. Also ein irgendwie kruder, klischeehafter Erpresserbrief, aber ändert ja nichts dran. Der Sohn ist weg, er ist offensichtlich entführt, und Mrs. Peters ist verzweifelt. Aber zum Glück ist ja Mr. Parker Pine auch vor Ort und er bringt letztlich ihren Sohn wieder zurück. Wie das geschieht und warum Parker Pine hier sein Inkognito lüftet, das wird sehr charmant erzählt. Also, wie gesagt, die letzte von 12 Parker Pine Geschichten. Es werden noch 2 kommen, dann ist dieses Kapitel kurz und schmerzlos abgeschlossen. Ich weiß nicht, warum Agatha Christie Mr. Pine im Anschluss fallen gelassen hat. Er hätte ja ein Ersatz für ihren hassgeliebten Poirot sein können und es ist ja auch so, dass sie eine Geschichte tatsächlich dann auch umschreibt von Poirot auf Mr. Pine. Aber eben nur eine Geschichte. In Wahrheit beginnt jetzt die große Ära des Hercule Poirot. Vielleicht war das ganze Parker-Pine-Projekt nur ein Zeitvertreib oder ein Vehikel für Reiseberichte aus dem Orient. Und naja, tatsächlich, wenn man ehrlich ist, beziehungsweise das ist meine Meinung, ist Parker Pine unter den 5 Seriendetektiven von Agatha Christie der Schwächste. Ich zähle dazu natürlich Mr. Pine, Hercule Poirot, Miss Marple, Tommy und Tuppence und Mr. Satterthwaite mit Mr. Quinn. Es gibt noch einige, die in mehreren Romanen auftauchen, aber die zähle ich jetzt nicht dazu. Okay, also Parker Pine ist da der Schwächste in diesem Quintett. Das klingt hart, vor allem, weil ich ihn ja tatsächlich für einen wunderbaren Detektiv halte. Aber die Konkurrenz ist eben stärker und vielfältiger und na, vielleicht hätte sich das geändert, wenn sie damit weitergemacht hätte, aber so ist es nun mal. Insofern, okay, ist vielleicht nachvollziehbar, so viele Seriendetektive sind dann doch ein bisschen viel. Und dann hat sie eben Mr. Parker Pine aus dem Augen verloren. Sie hat ja noch vieles andere zu tun, als zu schreiben, zum Beispiel archäologische Ausgrabungen durchzuführen. Aber das Ganze ändert nichts daran, dass ich gerne einen Roman mit Mr. Parker Pine gelesen hätte. Es wäre sicher interessant gewesen, wie er so ein Verbrechen oder irgendwas anderes in Romanlänge bearbeitet hätte. In der nächsten Folge beginnen wir dann wieder mit Monsieur Hercule Poirot. Von dem hatten wir ja schon länger nichts gehört. Wir tun das mit einer kleinen interessanten Geschichte, die Agatha Christie dann später zu einem Roman erweitert hat. Die Geschichte selbst wurde gar nicht veröffentlicht damals 1933, sondern sie schlummerte Jahrzehnte auf dem Dachboden ihrer Tochter und wurde dann erst in diesem Jahrhundert veröffentlicht. Aber dazu mehr beim nächsten Mal. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute!